starten sie durch bei einem Weltmarktführer in der Energietechnik. Die Maschinenfabrik Reinhausen bietet deutschlandweit spannungsgeladene Jobs im Bereich Elektrotechnik. Bei uns leisten sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Stromversorgung, sondern sie gestalten die Energiewende aktiv mit. Klingt spannend? Dann bewerben Sie sich jetzt unter reinhausen.com/karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Optimierte Stromversorgung mit KI, diesem Thema widmen wir uns heute. Und zwar geht es um das Startup Trava. Die Gründer sind David Budde, Max Lüdemann und Robert Quick. Wir haben heute einen davon zu Gast, und zwar den David. Ja, und durch den Einsatz von KI wird die Stromversorgung und das Energiemanagement von Unternehmen optimiert. Wir sprechen darüber heute, wie das gelingt, wie ihr das alles gemacht habt und sind da schon total gespannt drauf. Erstmal herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr.
Hallo David.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Prima. Ja, David, bevor wir zu Trava kommen und zu dem, was ihr da so macht, stelle ich dir doch erstmal kurz vor. Was ist denn nun so dein Hintergrund? Was hast du studiert? Wie bist du dazu gekommen zu dem, was du heute machst?
Ja, mein Werdegang war tatsächlich recht klassisch, also für viele Startup-Gründer zumindest in Deutschland. Ich habe erstmal BWL studiert. Das habe ich ein Jahr nach dem Abitur gemacht. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass dieses Thema Startup-Gründung, später mal unternehmerisch tätig werden, das ist, was ich langfristig machen möchte. Ich habe dann noch einen Master gemacht in Richtung Business Analytics, Datenanalyse, weil mich dann in der Zwischenzeit, habe ich letztendlich gemerkt, dass dieses Technische mich auch sehr interessiert. Das war so mein akademischer Werdegang. Ich habe aber relativ früh schon Praktika auch für andere Startups gemacht und dann nach meinem Master erstmal einige Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet. Deswegen sehr, sehr klassischer Werdegang, weil wir das doch sehr oft sehen, bei anderen Gründerprofilen auch.
Ja, okay.
Ja, dann habt ihr euch ja dazu entschieden, ja in der Energiekrise 2022 die Gründung von Trava dann anzustoßen. Ja, wie war das? Habt ihr dann irgendwie gedacht, jetzt ist so die richtige Zeit und habt einfach schnell geschaltet oder habt ihr den Bedarf wahrscheinlich gesehen? Wie war das?
Ja, also tatsächlich war es so, dass ich mich schon relativ lange mit dem Thema beschäftigt hatte, auch schon vor der Energiekrise. Es war ein Markt, den ich sehr interessant fand, wo ich auch viele Leute kannte, die in dem Bereich tätig waren und viel Potenzial gesehen habe. Und dann war es Anfang 22 und da habe ich mich wirklich Vollzeit mit dem Markt beschäftigt und mit dem, was dort passiert, und hatte tatsächlich sogar auch schon meinen Job gekündigt. Habe also echt nichts anderes gemacht, als zu schauen, ja, welche Potenziale gibt es da, welche ungelösten Probleme. Und genau in der Zeit ist Putin dann auf die glorreiche Idee gekommen, in die Ukraine einzumarschieren. Das war so Ende Februar 22, dann sind die Gaspreise dementsprechend explodiert, die Strompreise, die auch am Gaspreis hängen, sind dann mit explodiert, und so wurde plötzlich das Thema Stromkosten, also Energiekosten ja insgesamt, super wichtig. Das habt ihr ja selber mitbekommen, auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, politisch, aber natürlich auch für die Entscheider in den Unternehmen ein super wichtiges Thema, quasi über Nacht. Und wenn man in der Zeit sich schon aktiv wirklich Vollzeit in dem Bereich bewegt hat und da recherchiert hat, welche Probleme es gibt, vor allen Dingen für Unternehmer, dann wurde das natürlich sehr klar, dass da eine große Chance besteht. Und dann haben eben meine Mitgründer Robert und Max und ich letztendlich den Großteil des Jahres damit verbracht, genau herauszufinden, was ist da eigentlich schiefgelaufen und warum sind es vor allen Dingen die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die das so hart getroffen hat.
Und wie habt ihr euch dann Trava genannt? Was steckt dahinter? Also Anfangsbuchstaben können es nicht sein, habe ich gerade mal eben schnell geschaut. Also muss da irgendeine Bedeutung für geben.
Ja, also es ist richtig. Tatsächlich ist es mittlerweile unglaublich schwierig, einen guten Markennamen zu finden. Das liegt einfach daran, dass es gibt ja nur so und so viele Worte, die schön klingen mit 5 Buchstaben oder halt einigen wenigen Buchstaben. Und wenn man versucht, einen gängigen Begriff zu finden, einer, der vielleicht auch noch auf Deutsch und Englisch sich gut aussprechen lässt, den jeder versteht, den man gut schreiben kann, den man wüsste, wie man ihn googelt. Also das wird relativ schnell schwierig. Mhm. Und vor allen Dingen, mittlerweile sind so viele Marken geschützt. Also letztendlich haben wir dann einen mehrwöchigen Rechercheprozess gemacht und waren am Ende relativ verzweifelt. Und dann weiß ich noch, wie ich eine Nacht da saß und wirklich mal gesagt habe, boah, alles andere hat nicht funktioniert, was fällt mir jetzt noch ein an Methoden? Und dann habe ich alles aufgeschrieben, was wir eigentlich vorhaben zu machen. Und eine der Dinge bei Trava, die wir wirklich machen wollen und die im Kern des Ganzen steht, ist, die Energiewende durch unsere Fähigkeiten im Bereich der Datenanalyse einzuläutern. Und auf Englisch heißt das eben Transition with Analytics. Und dann habe ich aus Transition with Analytics wurde dann irgendwie Trava. Und das fand ich, das klang eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mich wieder an Google rangesetzt und gemerkt, hey, das ist ja noch frei. Und das war so der erste große Erfolg auf der Markensuchreise. Und das ist es dann auch geworden.
Super, klingt auch griffig, finde ich. Da kann man sich sofort merken. Gut merken. Ja, genau.
Deutet interessanterweise auf Polnisch Rasen. Deswegen, wenn man das googelt, vor allen Dingen als es Trava noch nicht gab, kamen immer grüne Flächen.
Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, Rasen im Sinne von schnell laufen, was ja auch passen würde.
Stimmt. Cool. Ja, vielleicht kannst du einfach mal so in kurzen Sätzen erklären, was euer Startup jetzt genau leistet, was die Vorteile sind und ja, einfach mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja klar, mache ich. Also tatsächlich von der Marktrolle her sind wir Stromversorger. Das heißt, wir treten auf als Energieversorger. Wir liefern Strom, vor allen Dingen also nur grünen Strom an Unternehmen. Wir machen keine Haushaltskunden. Das heißt, wir sind tatsächlich rein fokussiert auf B2B. Wir liefern aber nicht nur Strom, so wie es andere Versorger auch machen, sondern wir sagen immer ganzheitliche Lösungen bereit. Und die bestehen eben aus dem optimalen Stromtarif, den wir für die Kunden identifizieren, kombiniert mit einer Energiemanagement-Software, die den Kunden hilft, den Stromverbrauch im Unternehmen zu senken. Und wir entwickeln aktuell sogar Leistungen, um den Kunden zu helfen, ihren Stromverbrauch so zu ändern, dass die Stromkosten dadurch sinken. Also Strom kostet nicht zu jeder Stunde am Tag gleich viel. Und wenn man den Kunden hilft, da in gewisser Weise kleine Änderungen an ihren Prozessen durchzuführen, dann nennt man das nachfrageseitige Flexibilisierung. Und das wiederum ist ganz schön anspruchsvoll und kann aber auch im Rahmen der Energiewende und der immer volatileren Energieerzeugung durch Wind und Solar auch ein riesiger Schlüssel zum Erfolg sein.
Mhm. Ihr steht für ökologische Transformation, habe ich gelesen, und KI ist hier der Schlüssel. Kannst du das mal erläutern? Was steckt dahinter und wie wollt ihr das erreichen?
Ja, kann ich tatsächlich gerne machen. Also es ist so, dass der Stromversorgungsmarkt, den gibt es ja schon eine ganze Weile und jedes Unternehmen, so wie jeder Haushalt, braucht ja einen Stromtarif. Dementsprechend gibt es auch schon viele Stromversorger da draußen. Aber der Markt hat sich halt in den letzten Jahren sehr stark verändert. Aber die Produkte, die diese Stromversorger für Unternehmen anbieten, haben sich eigentlich nicht wirklich verändert. Und genau das wollen wir jetzt durch unsere neuen Methoden möglich machen. Was wir letztendlich tun ist, wir machen die Stromeinkaufsmethoden und die Art und Weise, wie mit dem Thema Strom umgegangen wird, der Großkonzerne und Profis auch zugänglicher für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo der Geschäftsführer vielleicht selber diese Entscheidungen trifft oder es vielleicht einen Einkäufer im Unternehmen gibt, der alle möglichen Produktkategorien beschaffen muss und eben selber auch weiß, dass er gar kein Strommarktexperte ist. Und die Großkonzerne, wie machen die das? Wenn man sich anschaut, wie die das so tun, dann haben die manchmal ganze eigene Teams und sind an allen möglichen Märkten unterwegs und tun auch alles Mögliche. Das heißt, die investieren teilweise in eigene Solarparks, die lassen sich manchmal sogar eigene Windparks bauen, die haben Batteriespeicher, die handeln an den Spotmärkten oder auch an den Terminmärkten. Also da passiert wirklich sehr viel. Das Ganze wird sehr professionell gemanagt, weil natürlich auch die Ressourcen und die Expertise da sind. Und das Ganze ließ sich in der Vergangenheit noch nicht übertragen, also diese Methodik und dieses Know-how in das kleinere und mittlere Segment, weil es zu beratungsintensiv gewesen wäre. Man müsste eigentlich erstmal damit loslegen, dass man den Stromverbrauch, den sogenannten Lastgang und das Verbrauchsverhalten eines jeden Unternehmenskunden im Detail analysiert auf 15 Minuten Granularität und dann verschiedenste Szenarien berechnet, sich mit den Kunden unterhält, was ist denen wichtig, welches Risiko sind die bereit einzugehen, und so weiter und so fort. Und das ließ sich logischerweise in der Vergangenheit schlecht abbilden für relativ kleine Kunden, weil dann der Beratungsaufwand einfach in keinem Verhältnis mehr zu dem stande, worum es da dann am Ende vom Vertragsvolumen geht. Und wir haben eine KI entwickelt, eine Software, die uns erlaubt, genau das zu tun. Das heißt also, wir können dort die Daten der Kunden reinfüttern und der Algorithmus hilft uns über eine Optimierung, die wir selbst entwickelt haben, zu schauen, ja, letztendlich, wenn dieses Unternehmen so groß wäre wie die Großkonzerne und es hätte alle Möglichkeiten, die Großkonzerne hätten, wie würde es am besten am Markt agieren? Und genau das entwickeln wir. Wir empfehlen es dann aber nicht einfach nur. Also wie gesagt, wir sind kein Beratungsunternehmen, sondern wir können dann den Strom wirklich auch so liefern. Und das ist also ein ganz wichtiger Teil, wo die KI zu tragen kommt. Aber tatsächlich kommt die KI auch ins Spiel, wenn wir jeden Tag unsere Tätigkeit als Stromversorger nachgehen. Das bedeutet, als Stromversorger sind wir dafür verantwortlich, jeden Tag zu vorhersagen, wie viel Strom unsere Kunden, und zwar wirklich unsere individuellen Kunden, am nächsten Tag verbrauchen werden. Und das müssen wir auch an die Netzbetreiber kommunizieren. Aber wir schauen uns natürlich auch an, wie viel Strom aus den Anlagen, die wir beziehen, also aus den Wind- und Solarparks, wirklich geliefert werden wird. Also da laufen relativ viele Vorhersagealgorithmen und Optimierungsalgorithmen. Und das wäre natürlich so ohne die Technologie vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen.
Ja, du sagtest jetzt gerade Solar- und Windparks, ne? Also die habt ihr ja so als Partner, kann man jetzt vielleicht sagen, gewonnen. Wie ist das abgelaufen? Habt ihr da irgendwie gepitcht oder sind die auf euch zugekommen? Wie kam das zustande?
Ja, also wir sind tatsächlich mit vielen Entwicklern in Gesprächen, auch über weitergehende Partnerschaften. Aber als Stromversorger sind wir ja vor allen Dingen dafür verantwortlich, den Strom für unsere Kunden zu beschaffen. Das heißt also, ein Unternehmen, was sich darauf verlässt, dass wir entsprechend optimiert für sie beschaffen und sie dann noch optimiert versorgen, das möchte oder braucht dann in dem Portfolio dieses individuellen Unternehmens eine gewisse Menge Solar, eine gewisse Menge Wind. Und tatsächlich geht es dann auch darum, dass wir als Käufer auftreten. Das bedeutet also, wir beziehen dann von diesen Solar- und Windparks den Strom für unsere Kunden. Das ist das Elegante an unserem Geschäftsmodell. Wir machen das in deren Auftrag. Das heißt, wir spekulieren halt auch nicht am Markt, wie andere Versorger, die sich viele Jahre im Vorhinein eindecken müssen und deswegen auch 2022 durchaus in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Aber tatsächlich hast du recht. Also es war am Anfang nicht ganz einfach, weil wir auch noch ein junges Unternehmen sind und waren. Und dann natürlich ernst genommen zu werden. Es gibt ja auch Bonitätsprüfungen, Sicherheitsleistungen, die hinterlegt werden müssen. Das war herausfordernd, aber ich bin sehr froh und stolz, dass wir das gemeistert haben.
Sehr gut.
Okay. Erlaubst du die Zwischenfrage, wie ihr das alles finanziert habt? Habt ihr das aus eigenen Mitteln gemacht oder habt ihr Investoren gefunden auf dem Markt? Da ist ja auch eine Menge los im Moment.
Genau, also letzteres natürlich. Also das Ganze ging so los in 2022, dass uns noch gar nicht initial so klar war, wie groß das Unterfangen wird. Ja, oder einige unserer Investoren haben auch gesagt, dass wir ein dickes Brett bohren. Ja, und da würde ich auch sagen, das ist so. Also einen Stromversorger zu gründen ist ja jetzt nicht eine App, die man mal eben fürs Handy entwickelt oder ähnliches, wo man da irgendwie mit zwei Leuten in einem Raum auch schon viel erreichen kann. Und wir haben dann erstmal losgelegt und haben eine klassische sogenannte Business Angel Round gemacht. Das heißt, wir haben uns an Investoren, die selber mal Unternehmer waren, gewandt, die wir aus unserem Netzwerk, aus unseren vergangenen Karrieren kannten und konnten so das initiale Kapital einsammeln, aber haben dann sehr schnell auch schon im Rahmen dieses Prozesses gemerkt, dass die Vision eigentlich so groß ist, dass wir wirklich selber einen Versorger bauen und dass wir auch deutlich mehr Kapitalbedarf haben als eben viele andere Geschäftsmodelle. Und so ist dann gleich auch eine deutlich größere Finanzierungsrunde entstanden. Wir haben dann Kontakt aufgenommen mit sogenannten Wagniskapitalgebern oder klassischen Venture Capital Fonds und haben dann noch im Dezember 2022 eine Finanzierungsrunde verhandelt, die wir dann im März 23 notarisiert haben, wo es dann zum ersten Mal um auch eine ganze Menge Geld ging. Da haben wir 2,3 Millionen Euro aufgenommen von führenden deutschen und österreichischen VCs und dann tatsächlich jetzt noch vor 2-3 Monaten unsere weitere Finanzierungsrunde, wo wir tatsächlich 10 Millionen Euro aufgenommen haben. Wow. Also es ist, wir sind super stolz und sehr froh auch, dass wir jetzt die Mittel haben, um diese Vision weiter ausbauen zu können.
Klasse. Ja, zeigt das ist ja super. Auch, dass ihr einen guten Start gehabt habt.
Auf jeden Fall.
Alles klar.
Mich würde auch mal interessieren, wieso euer Team sonst noch aussieht oder macht ihr das noch alles irgendwie zu dritt? Nee, oder?
Nein.
Das geht ja bestimmt gar nicht mehr.
Also wir sind immer noch ein recht schlankes Team, also überraschend schlank für viele, wenn man bedenkt, was wir alles so tun. Wir haben jetzt aktuell so ungefähr 20 Leute hier wirklich am Standort arbeiten. Dazu kommen dann noch etliche Freelancer, Agenturdienstleister, Partner, Praktikanten, Werkstudenten und Co. Aber tatsächlich ist es immer noch recht schlank. Ja, das heißt einfach, wir konzentrieren uns sehr stark auf das, was wir wirklich können und das, was auch für uns ganz wichtig ist. Das heißt, der Großteil unserer Leute sind wirklich Softwareentwickler, Datenbank, Vorsagespezialisten und Mathematiker. Das heißt also wirklich die Leute, die an der Technologie arbeiten, die wir jeden Tag nutzen. Und der Rest des Teams, der wird halt jetzt erst so richtig aufgebaut.
David, wie sieht denn das aus mit eurer eigenen KI-Erfahrung und mit euren Skills in der Sache? Es gibt da eine ganze Menge, was da schon auf dem Markt existiert. Und habt ihr Spezialisten bei euch in der Truppe oder habt ihr euch die ins Boot geholt?
Ja, du sagst es genau richtig. Also das Thema KI ist ja gar nicht so neu. Es ist nur neu, dass es jetzt so stark in der Medienlandschaft im Fokus steht. Und es liegt auch daran, dass es eben ganz unterschiedliche Technologien gibt, die sich unter dem Deckmantel KI zusammenfassen lassen. Also das, was bei uns wirklich relevant ist, also Optimierungsalgorithmen, Vorhersagealgorithmen, die selbst lernen, also sogenannte Machine Learning Algorithmen, das gab es auch schon eine ganze Weile. Und genau darin hat mein Mitgründer Max auch große Expertise und Erfahrung gehabt. Also der hat tatsächlich mehrere Jahre bei einer führenden Beratungsgesellschaft in deren Technologie- und Softwareentwicklungsarm dort solche Projekte vorangetrieben für Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche, also zum Beispiel Banken, aber auch für Versicherungen, da eben teilweise Vorhersagealgorithmen für ganz große Datenbankmodelle geschrieben. Insofern hat das echt perfekt gepasst.
Mich würde mal interessieren, ob du ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer hast zum Gründen. Also was würdest du vielleicht rückblickend, hättest du gerne gewusst oder würdest du anders machen oder was ist so euer ultimativer Tipp?
Der ultimative Tipp, ich glaube, den gibt's nicht. Ne? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich trauen muss. Ja, und das ist natürlich super schwierig. Also ich habe jahrelang gedacht, als ich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, da hatte ich immer diese Traumvorstellung, dass ich irgendwann mal morgens aufwache mit so einem Heureka-Moment und eine tolle Geschäftsidee habe, an die ich so sehr glaube, dass ich meinen Job kündige und dann direkt damit loslege und dass das alles irgendwie so ein ganz ganz geschmeidiger Übergang sein wird. Und dann habe ich noch ein Jahr gemacht und noch ein Jahr in der Unternehmensberatung und ich glaube, so sterben auch viele Träume. Ja, und jetzt ist es natürlich so, nicht jeder kann ein großes Risiko eingehen und irgendwie den Job wechseln und mal ein paar Monate Auszeit machen. Das ist ja auch ein großes Privileg, aber ich glaube, was ich damit wirklich sagen möchte, ist, man muss irgendwann auch einfach den Sprung wagen, ja, man muss wirklich dran arbeiten, man kann nicht darauf warten, dass einem das Thema zuläuft, also dass einem irgendwann einfach die tolle Idee einfällt, weil das ist so eine romantisierte Vorstellung von Gründung. Viele Leute denken, dass sie irgendwo im Labor stehen und plötzlich was ganz Tolles entdecken oder wie gesagt mal unter der Dusche stehen und diese zündende Idee haben, aber mein Gefühl nach all den Jahren in dieser Branche und zumindest diesem Umgebung ist, dass die wenigsten Ideen so entstehen, dass die meisten Ideen durch harte Arbeit entstehen und viel Recherche und mit ganz vielen Leuten sprechen und eine gewisse Expertise in dem Bereich entwickeln. Und ich glaube, die Arbeit muss man machen, wenn man wirklich selber mal gründen möchte. Und das ist ganz wichtig. Also da würde ich sagen, nicht eine Scheu davor haben. Ja. Es wird nicht einfach sein. Man wird viele Gründe geben, finden, etwas nicht zu machen. Es wird viel weniger Gründe geben, etwas zu machen. Und dann muss man am Ende trotzdem den Sprung ins kalte Wasser wagen.
David, kannst du denn ein bisschen was erzählen, was so das Profil der Unternehmen ist, die ihr mit eurer Dienstleistung sozusagen bedient? Also du musst jetzt keine Namen nennen, das ist klar, über Kunden spricht man ja nicht, über Kunden.
Wir haben auch Kunden, die wir tatsächlich nennen dürfen, mit denen wir auch gemeinsam schon öffentliche Kampagnen gemacht haben, also das ist gar kein Problem, aber erstmal zu deiner Frage. Also es ist so, wir sind als Stromversorger eher recht breit aufgestellt. Das heißt, wir können mit sehr vielen unterschiedlichen Kunden arbeiten. Das heißt, es gibt gar nicht die eine Branche nur, auf die sich das jetzt konzentriert. Also wir arbeiten mit Kunden in ganz unterschiedlichen Branchen zusammen. Die wichtigsten sind Kunden in klassischen KMU, also herstellende, weiterverarbeitende Industrie, Transport, Logistik, all das, was man so im Kopf hat, wenn man so diesen Begriff hört. Wir arbeiten aber auch mit Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft, der Gastronomie und der Hotellerie zusammen. Also ganz anders. Ja, das bedienen wir letztendlich auch und das liegt daran, dass natürlich auch diese Unternehmen teilweise sehr viel Stromverbrauch haben. Das bedeutet also immer dann, wenn Energiekosten, vor allem Strom, wirklich ein Thema sind, dann können wir erfolgreich mit den Kunden zusammenarbeiten. Und wie definiere ich das? Also bei uns ist das so, dass wir normalerweise tätig werden, wenn die Unternehmen mindestens mal 100.000 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr haben. Da geht's los. Ja, unser Kernsegment liegt aber im Bereich mindestens 1 Million Kilowattstunden Stromverbrauch. Aber es gibt eben auch Kunden, da steigt der Stromverbrauch jetzt in den nächsten Jahren stark an. Deswegen ziehen wir da nicht so eine ganz harte Grenze, weil eben immer mehr Kunden weg von anderen Primärenergiequellen wie Gas jetzt zum Beispiel auch in Richtung Elektrifizierung gehen, sowie auch beim Transport. Und dementsprechend sind wir da auch gerne gesprächsbereit und unterstützen auch.
Okay.
Ja, ihr seid ja drei Gründer und da würde mich mal interessieren, wie teilt ihr euch auf? Wer hat welchen Schwerpunkt?
Ja, das ist eine super Frage und ich bin mir auch nicht sicher, ob das immer so gut klappt wie bei uns. Bei uns war das relativ früh klar. Also wir hatten eine unserer frühen Investoren, eine unserer Business Angels, die Serienunternehmerin Anna Alex, die hat uns damals darauf hingewiesen, als wir noch ganz am Anfang standen, dass sie der Meinung ist, man müsste relativ früh, also wirklich beim Anfang schon klare Rollen zuteilen. Das hilft einfach für Verantwortungsgefühl, es hilft aber auch in der Außenkommunikation mit Investoren. Das haben wir dann auch gemacht. Das war ist natürlich nicht so ein ganz einfaches Gespräch, weil man weiß jetzt gar nicht, welche Rolle möchte der andere für sich selbst beanspruchen. Glauben alle denn, dass sie ähnlich gut geeignet wären für die eine oder die andere Rolle? Und bei uns war das gar nicht so kompliziert. Also letztendlich ist es so, in meinen Verantwortungsbereich fällt die Kommunikation nach außen, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die Neukundengewinnung, also anders ausgedrückt Marketing, Vertrieb, Bestandskundenmanagement und Partnerschaften. Das heißt also Partnerschaften zum Beispiel mit Energieberatern oder Partnerschaften mit anderen Unternehmen und natürlich auch Arbeit in Richtung Presse. Ja, und deswegen bin ich ja heute auch hier. Bei meinem Mitgründer Robert, das ist mein zweiter Mitgründer, also das ist mein Mitgründer auch kaufmännischen Hintergrunds, er hat einen recht ähnlichen Hintergrund wie ich, der kümmert sich bei uns tatsächlich um die operativen Prozesse und die Finanzen, das heißt, er ist auch für alles Energiewirtschaftliche verantwortlich, kümmert sich also um die Strombeschaffung, um rechtliche Themen und um die Finanzen. Das klappt auch sehr gut. Und mein dritter Mitgründer, der Max, ist unser technischer Mitgründer. Der verantwortet bei uns die technische Weiterentwicklung, das technische Team, die Softwareentwickler, die Infrastruktur, die Datenbanken. Also wir haben eine sehr saubere und sehr natürlich entstandene Trennung. Und deswegen funktioniert das auch sehr gut.
Mhm. Habt ihr irgendwelche tollen Pläne für die Zukunft, außer noch weiter auszubauen und größer und schneller und besser zu werden?
Ja, definitiv. Also ich glaube, was man wirklich verstehen muss, ist, dass die Vision deutlich größer ist, als in Anführungszeichen nur ein Stromversorger zu sein wie andere. Ja, es ist einfach so, dass sich die Industrie in Deutschland in einem massiven Wandel befindet und die meisten wissen es nicht mal. So wie es bisher war, so wird es nicht weitergehen. Also viele Unternehmer haben das Thema Stromeinkauf sehr stiefmütterlich behandelt. Es hat sie einfach nicht groß interessiert. Es ging nicht um so viel Geld. Strom war früher sehr günstig. Nachhaltigkeitsanforderungen waren auch noch nicht so hoch in dem kleineren Segment, ja, unter der Großkonzerngröße. Aber das hat sich jetzt alles so schnell gewandelt. Und wenn wir die Deindustrialisierung in Deutschland aufhalten wollen, wenn wir den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken wollen und wenn sich diese Unternehmen langfristig behaupten wollen, dann müssen die jetzt reagieren. Die können nicht noch länger warten. So, und was wir machen mit unserer Lösung ist zum ersten Mal diese Unternehmen an die Hand nehmen und eine ganzheitliche Lösung zur Verfügung stellen. Günstiger an Strom vom Netz rankommen, also günstigere Strombeschaffung, die lokale Energieinfrastruktur, also zum Beispiel Solaranlagen, integrieren, Batteriespeicher evaluieren und möglicherweise gemeinsam installieren und steuern über Partner und eben dann auch das Thema Energiemanagement-Software und Verändern des Verbrauchsverhaltens. All das ist extrem komplex. All das werden die Unternehmen nicht alleine schaffen. Das ist auch ganz klar die Ergebnisse der jahrelangen Arbeit jetzt mit diesen Unternehmern in dem Segment. Und genau darauf stützen wir uns. Und wir bauen wirklich eine Lösung, die Unternehmer da abholt, wo sie heute sind und eben nicht so realitätsfern ist. Und genau das wollen wir eben machen. Wir kommen aus der Praxis. Wir haben jahrelang mit Unternehmern zusammengearbeitet. Wir sind selber Unternehmer und wir versuchen da wirklich Lösungen zu bauen, die funktionieren. Ja, und ich denke, genau das ist wichtig und das muss auch passieren.
Ja, wie schätzt ihr oder du denn den Energiemarkt hier ein? Also die Energiewende generell ist ja ein dickes Brett und man hat ja manchmal das Gefühl, ne, schafft man das alles irgendwie in der Zeit rechtzeitig oder wie läuft's eigentlich? Wie seht ihr das mit eurem Startup?
Du, also grundsätzlich haben wir einen sehr optimistischen und positiven Ausblick. Ja, die Frage ist natürlich immer, was bewertest du?
Ja,
also werden wir es schaffen, in den nächsten Jahren so günstige Durchschnittsstromkosten und auch Wärmekosten zu haben, wie es in China der Fall ist, wie es in Kanada oder den USA der Fall ist? Wahrscheinlich nicht. Aber die Frage ist, muss das so sein? Ja. Es gibt Möglichkeiten, auch zu reagieren durch Investitionen in dezentrale Stromversorgung, zum Beispiel auf das Solaranlagen, Batteriespeicher, Verhaltensänderung, bessere Beschaffung, all die Themen, die ich hier schon angerissen habe, wie eben auch Unternehmen in Deutschland und Europa trotzdem wettbewerbsfähig bleiben können. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Natürlich läuft nicht alles rund und natürlich gibt es große Defizite und es müssen Milliarden investiert werden in Netzausbau beispielsweise. Wir müssen endlich Bürokratiehürden für den Ausbau erneuerbarer Energien ausbauen. Da gibt es ganz viele Themen, die vor allen Dingen auf politischer Ebene, auf makroökonomischer Ebene adressiert werden müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, und jetzt darf man nicht den Kopf in den Sand stecken. Jetzt muss man, auf Englisch würde man sagen, einen Double Down. Jetzt muss man weitermachen. Jetzt muss man noch mehr Gas geben, weil man sieht eben, es funktioniert.
Genau. Eine Einschätzung von dir, wie siehst du denn Deutschland? Ist Deutschland gründerfreundlich oder ist es eher feindlich? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Es gibt ja so ein paar Politikerinnen, die sich da auch immer sehr hervortun, ja, wie Anna Christmann, die sehr viel für Gründer offensichtlich tut und Fonds auflegt und so weiter. Wie ist da deine Einschätzung?
Das ist eine sehr spannende Frage. Da fallen mir gleich 1000 Dinge zu ein. Also grundsätzlich ist es so, dass wir in Deutschland natürlich ein sehr gutes, sag ich mal, soziales Fallnetz haben. Das heißt, man ist sozusagen erstmal theoretisch in der Lage, auch mal ein Risiko einzugehen, ne? Vielleicht anders als in den USA, wo Krankenversicherungen und all solche Themen natürlich viel weniger vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus muss ich aber sagen, wir haben in Deutschland nicht wirklich eine Gründerkultur und wir haben in Deutschland auch nicht wirklich eine Fehlerkultur. Also es wird in Deutschland immer noch so gesehen, dass man versagt hat, ja, dass es irgendwie nichts Positives war, wenn man was gewagt hat und es ist schiefgegangen. Es gibt in Deutschland immer noch wenig Leute, die offen über ihre Failures, ja, auf die Dinge, die nicht geklappt haben, über die sie dann sprechen. Und ich sehe das auch immer auf LinkedIn, wenn dann Unternehmen auch mal nicht funktioniert haben und die mussten dann eingestampft werden, dann wird das auch für die Selbstdarstellung so dargestellt, als ob es doch irgendwie wie ein Erfolg war, während wir in Amerika sehen, dass auch stolz umgegangen wird mit Dingen, und die nicht geklappt haben und Misserfolgen. Ja. Ja. Also insofern, das ist, glaube ich, was Kulturelles. Also, dass wir da noch nicht wirklich an dem Punkt sind, als Gesellschaft in Deutschland, als Typ Mensch, dass wir sowas auch anerkennen und eher positiv konnotieren als negativ. Dann muss man aber auch sagen, Bürokratie und Steuerbelastung, ja, ist in Deutschland natürlich ein großes Thema, wo ich sagen würde, da stellen wir uns auch echt ein Bein. Also es gibt ja politische Parteien, die seit Jahren versuchen, da auch, sag ich mal, Steuerlast zu senken für junge Unternehmen oder zum Beispiel aber auch für Arbeitnehmer, die das Risiko eingehen, für ein Startup zu arbeiten, da dann natürlich auch Vorteile zu schaffen. Aber das geht viel zu langsam voran. Also wenn wir im internationalen Vergleich schauen, es gab letztes Jahr eine große Reform, die wurde dann von den politischen Parteien, die dafür verantwortlich waren, gefeiert. Aber wir sind immer noch dermaßen hinten dran. Also wenn man vergleicht damit, wie attraktiv der Wirtschaftsstandort Deutschland ist für zum Beispiel Softwareentwickler, die aus dem Ausland kommen, und man vergleicht das mit England oder den USA. Also da stehen wir so schlecht da. Und da frage ich mich schon, warum wir uns so schwer damit tun. Ja? Ich glaube, da ist eine ganze Menge Lobbyarbeit dabei.
Ja. Ja klar, zumal wir auch noch einen großen Fachkräftemangel haben und das Leute auch aus dem Ausland brauchen. Naja.
Ja.
Jo.
Ja, super Einschätzung. Super. Ich fand das total spannend, mal von dir zu hören, wie das alles läuft, wie das so gekommen ist, wie ihr gegründet habt. Und Dankeschön, kann ich da nur sagen.
Ja, super. Auch von mir herzlichen Dank. Tolle Aussagen und interessante Aussagen. Ja. Bin gespannt. Ja. David, vielen Dank für deine Zeit.
Super.
Ne, wir wünschen Trava und dir alles und deinen Gute, beiden Mitgründern alles Gute, viel Erfolg und ordentlich viel Strom.
Ja. Ja? Wir alles verlinken klar. Auch noch ein bisschen was, ne, in den Shownotes.
Ja, genau. Wer noch mehr wissen will über die drei und über Trava, guckt in die Shownotes.
Ganz genau.
Und wer uns erzählen möchte, was er für Vorschläge hat, was wir für Themen behandeln sollen bei unserem Podcast, der soll uns gerne bitte schreiben an podcast@vdi.de.
So ist es.
Es gibt auch immer eine Antwort.
Dann danke dir.
Dann sagen wir für heute ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Vielen Dank. Technik aufs Ohr.